Das heißt, es kommt irgendwie so alles auf einen Schlag. Und ich würde sagen, es ist eigentlich wie so eine zweite Pubertät, in der genauso viel Chancen oder Risiken oder Blödes oder Gutes liegt wie auch in der Pubertät. Aber das Besondere ist eben, dass in dieser Phase eine Chance liegt.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Willkommen zu einer neuen Episode des Paracelsus Lab Podcasts. Heute widmen wir uns einem Thema, das alle Frauen betrifft, zumindest irgendwann. Und doch viel zu selten wird dazu offen oder auch positiv gesprochen. Wir sprechen heute über Wechseljahre. Oft denken viele dabei nur an Hitzewallungen, Schlafprobleme oder Stimmungsschwankungen. Doch die Wahrheit ist, dass diese Lebensphase etwas ganz Besonderes markiert. Nicht nur die Ende der Fruchtbarkeit, sondern eine tiefgreifende Veränderung. Körperlich, seelisch und auch gesellschaftlich. Also ein wirklich spannendes Thema, bei dem auch definitiv alle Männer etwas lernen können. Und ich spreche dazu natürlich heute nicht alleine, sondern habe mir eine der führenden Expertinnen hier in Deutschland dazu eingeladen, meine Gästin Dr. Franziska Rubin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
Ja, hallo. Und ich erst.
Ein super spannendes Thema. Ja. Ich stelle Sie nochmal so ein bisschen vor, oder wir machen das gerne etwas gemeinsam, für die, die Sie nicht kennen, was ich fast mir nicht vorstellen könnte, weil an Ihnen kommt man nett formuliert, möchte ich sagen. Nicht vorbei.
Hallo.
Nicht vorbei. Sie sind wirklich eine der bekanntesten Ärztinnen in Deutschland, Bestseller-Autorin und wie ich finde, und das finde ich deswegen auch so spannend für diesen Podcast, eine leidenschaftliche Brückenbauerin zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde. Ja. Also Sie sind Naturheilkunde-Ärztin, so würden Sie sich selbst auch beschreiben. Ja. Moderatorin, Coach und Podcasterin, das sollte man an der Stelle auch auf jeden Fall erwähnen.
Genau, das der Podcast ist ja übrigens auch, da geht es ja fast nur um Naturheilkunde, ne? Oder immer um die Kombination von beiden, was ja meine Herzenssache ist.
Ich durfte da schon ein bisschen reinhören. Ich habe mich natürlich in der Vorbereitung da auch mit etwas mit befasst und diesen Naturheilkunde-Zusammenhang wollen wir natürlich auch im Kontext der Wechseljahre natürlich mit betrachten. Sie sagen selbst, Natur heilt. Welche Rolle spielt denn Naturheilkunde in Ihrer Praxis oder auch in Ihrem Alltag?
Also ich bin ja ganz früh schon dazu gekommen, im Studium zu verstehen, dass die Schulmedizin ganz viel kann, aber eine sehr gute Akutmedizin ist und uns oft die feineren Antworten fehlen. Ja, und da kommt genau die Naturheilkunde. Die Naturheilkunde kann ganz viel, was die Schulmedizin nicht kann und andersrum. Das heißt, die Kombination aus beidem ist eigentlich das Handwerkszeug aus meiner Sicht, was jeder Arzt, Ärztin, Naturheilkundler, Heilpraktiker etc. bräuchte, aber es ist schwer, sich anzueignen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir die Patienten, die alle immer sagen, das ist genau das, was mir geholfen hat oder das ist das, was ich möchte, aber da gibt's noch so eine Lücke. Und im Grunde an dem Tag, wo wir es geschafft haben, dass jeder Heilpraktiker, jeder Arzt Naturheilkunde gleichermaßen anbietet wie Schulmedizin, da haben wir es geschafft. Und das ist der Punkt, finde ich, wo wir hin müssen alle.
Ja. Und würden Sie sagen, dass Sie sich das nur selbst mit angeeignet haben oder haben Sie früh auch selbst Erfahrungen auch in Ihrem Leben damit gemacht?
Also ich hatte die Erfahrung in 2 Jahren im Studium, also ich habe ja Medizin studiert, dass ich so schlimme Rückenschmerzen hatte, dass mein Vater, der Orthopäde war, der hat mich zwar gespritzt, aber da hat irgendwie nichts geholfen. Und dann habe ich mich klassisch homöopathisch vor 500 Studenten behandeln lassen. Und ich weiß, ich fand das so kacke. Mein Vater hat immer gesagt, dass also Naturheilkunde kann alles in die Tonne treten, funktioniert nicht. Und damals wusste, das war in den 70ern. Die hatten ja eh keinen Glauben daran, weil es gerade so viele Medikamente gab und zwar gerade der Auftrieb der modernen Medizin. Später hat man ja dann gemerkt, Mensch, das hat ja auch seine Begrenzung. Aber damals war das so und ich habe nicht dran geglaubt und dieser Arzt, der mich da vor allen anderen behandelt hat und mir so komische Fragen gestellt hat, dass es mir echt peinlich war, der hat mich geheilt und zwar auf den Schlag für viele, viele Monate, wenn nicht Jahre. Und das war für mich so tiefgreifend, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, du kannst dich dem jetzt nicht mehr verschließen. Du hast es selber so erfahren. Das ist ja aber oft so, ne? Und dann habe ich eigentlich jede Formulatur gemacht, also jedes Praktikum in naturheilkundlichen Kliniken oder bei Naturheilkunde-Päpsten, wie wir sie damals hatten. Und so ging der Weg voran. Und dann hatte ich ja das große Glück, dass ich Hauptsache gesund moderieren durfte. Das Deutschlands erfolgreichstes Gesundheitsmagazin für viele, viele Jahre. und habe dort immer gesagt, okay, wir behandeln heute Kopfschmerzen oder Migräne oder Rückenschmerzen, wir waren ja monothematisch, aber was bietet die Naturheilkunde, was bietet die Akupunktur, was bietet die Neuraltherapie, die Osteopathie, was gibt es in diesem Blumenstrauß der Möglichkeiten, und die Leute haben es geliebt, ja. Später hat übrigens mal der Sender, als ich dann nach Australien gegangen bin und aufgehört hat, dann hat mal der Sender versucht, das abzustellen, Naturheilkunde rauszunehmen. Da sind sofort die Quoten noch mehr in den Keller gerauscht. Und dann haben sie gesagt, okay, die Leute wollen Naturheilkunde.
Die wollen das. Wollen sie es, um eine andere Perspektive zu bekommen? Was glauben Sie?
Nein, die brauchen einfach Hilfe.
Okay.
Die brauchen einfach Hilfe. Und meine Erfahrung ist, die Ärzte brauchen ja genauso Hilfe oder die Heilpraktiker. Denen fehlt ja auch oft das Richtige im Portfolio, um zu sagen, damit kann ich ihnen helfen.
Jetzt haben Sie eben, ich muss auf diese Formulierung nochmal zurück, weil Sie sagten, dieser Arzt hat mich damals geheilt. Würden Sie sagen, er hat Sie geheilt oder die richtigen Weichen gestellt, dass Sie selbst heilen können? Wie ist da Ihre Perspektive drauf?
Ja, das war homöopathisch behandelt, klassisch homöopathisch. Und ich habe null dran geglaubt, nochmal ganz wichtig, fand ich. Und das Mittel hat in mir genau die richtigen Dinge in Bewegung gesetzt, sodass ich mich selber heilen konnte.
Sehr spannend, sehr spannend. Jetzt lassen Sie uns auf das, was ich schon angekündigt habe, genauer drauf schauen. Sie nennen die Lebensmitte, also sprich auch das Thema der Wechseljahre, Magic Midlife. Was genau meinen Sie damit, für die Leute, die davon noch nichts gehört haben? Für mich ist es auch neu gewesen, das so zu benennen.
Es ist ja eigentlich eine komische Zeit, ne? Also es sind die Wechseljahre, das heißt, ja, wir gehen raus aus der fertilen Phase. Wir haben Wechseljahrsbeschwerden, eventuell. Man muss ja mal sagen, ein Drittel geht ja da so durch und sagt danach, ich habe gar nichts gemerkt. Mir geht's super und mir ging es immer super. Und ein Drittel hat leichte Beschwerden und ein Drittel hat schwere Beschwerden. Und gleichzeitig kommt aber in dieser Zeit auch, und das geht übrigens schon früh los, das finde ich ja ganz interessant, diese Perimenopause, das geht ja schon so mit 40 los, dass man die ersten Symptome oft hat als Frau, aber es dem nicht zuordnen kann. Deswegen finde ich es auch wichtig, das zu wissen. Und dann ist es die Zeit, in der wir beginnen zu altern. Das heißt, es kommt irgendwie so alles auf einen Schlag. Und ich würde sagen, es ist eigentlich wie so eine zweite Pubertät, in der genauso viel Chancen oder Risiken oder Blödes oder Gutes liegt wie auch in der Pubertät. Aber das Besondere ist eben, dass wir es für uns Frauen, finde ich auch, übrigens die Männer gehen ja genauso durch, ja, die gehen aber schneller durch, da kommen wir ja gleich nochmal zu kommen, dass in dieser Phase eine Chance liegt. Und es liegt noch ganz viel Zeit vor uns eventuell, die wir gut gestalten können und die wir auch mal anders gestalten können als das, was wir bisher gemacht haben. Das heißt, ich finde, es ist eine Magie da drin. Man muss sie bloß sehen. Und leider gucken wir ja gesellschaftlich sehr negativ auf diese Zeit.
Das auf jeden Fall. Und wenn überhaupt drauf geschaut wird oder es nicht einfach nur tabuisiert wird, will ich gleich noch mit Ihnen drauf schauen. Persönliche Erfahrung dazu, wie haben Sie oder wie erleben Sie die Phase der Wechseljahre? Oder ist das ein Grund gewesen, warum Sie sich dem Thema auch nochmal mehr mit gewidmet haben? Oder hat es mehr mit auch Patienten zu tun gehabt?
Das war auf alle Fälle so, ne? Ich war zu der Zeit in Australien, als das bei mir losging. Da war ich vielleicht so 47, 48 oder sowas. Und dann habe ich plötzlich so diese Wahnsinnsstimmungsschwankungen gekriegt, habe da meine Kinder angebrüllt und habe gedacht, warum brülle ich die denn jetzt eigentlich so an? Ja, also wir guckten uns dann so an, meine Kinder guckten mich dann so an und ich dem dann habe ich irgendwie gesagt, okay, scheiße, jetzt irgendwas im Spiel, das hast du gar nicht mehr so richtig im Griff. Und auch Schlafstörungen und der Blutdruck ging hoch und tralala. Also ich habe eigentlich so eine mittlere Packung abgekriegt, würde ich mal sagen. Und dann natürlich auch wieder versucht, naturheilkundliche Antworten zu finden. Und da gibt's ganz schön viele. Ja, da gibt's ganz schön viele. Aber weil es immer noch so ein bisschen, also man muss ja sagen, man hört ja jetzt viel mehr über Wechseljahre, ne? Ja. Aber oft auch von der Hormonseite. Deswegen, da bin ich dann eher so jemand, der sagt dann, okay, gucken wir erstmal, was die Natur zu bieten hat. Brauche ich das wirklich? Ja, und habe selber festgestellt, das funktioniert alles ganz wunderbar. Und das war natürlich dann klar naheliegend, das auch mal aufzuschreiben.
Mhm. Und Sie sagten gerade, man hört jetzt mittlerweile mehr davon. Also ich sagte eben, irgendwie gefühlt ist Wechseljahre ein Begriff. Erstmal auch da in der Einordnung, viele können damit vielleicht gar nichts anfangen, auch Betroffene erstmal nicht. Vielleicht war es eher noch ein Tabuthema. Jetzt sagten Sie, okay, es wird medial vielleicht auch, kriegt es einen anderen Fokus? Stellen Sie das fest?
Ja, ich finde schon, dass mehr darüber gesprochen wird. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, also wenn die Männer dann die Entscheider, also wenn ich mit Redakteurinnen spreche, dann sagen die, boah, super Thema, total interessant, total spannend. Wir haben ja eine Masse von Menschen, die gerade in Deutschland durch die Wechseljahre gegangen sind und auch noch gehen. Und das ist ja eigentlich so der breiteste Teil der Bevölkerung. Und dann sagen die Frauen immer, ja, super, super. Und dann sagen die männlichen Chefs aber oft, nee. Das ist ja was total Negatives, das machen wir nicht oder so, ja. Und das ist Quatsch, das ist nicht negativ, das ist interessant, das ist spannend und das ist eine Chance und deswegen Magic Midlife.
Und wenn Sie uns einmal, auch vielleicht jetzt rein aus medizinischer Sicht, Sie haben gerade schon diese Perimenopause mit angesprochen, können Sie uns das einmal einordnen? Was versteht man unter Wechseljahre? Was gehört alles mit dazu? Wann fängt es an und was könnte sich unter Umständen verändern?
Also im Grunde ist es doch so, dass wir Frauen einen relativ, ist natürlich sehr individuell unterschiedlich, geregelten Rhythmus haben, was unseren Zyklus anbetrifft. Das heißt, wir können schwanger werden bis, ja, ist auch sehr unterschiedlich. Aber irgendwann kommt diese Zeit der Wechseljahre und viele Leute denken, da fallen die Hormone ab. Das ist aber gar nicht so, sondern die Hormone tanzen. Das heißt, die sind manchmal ganz hoch und dann sind sie wieder ganz runter und das geht eigentlich jeden Tag anders. Das heißt, da geht's schon mal los, wenn man Hormone misst, dann kann man eigentlich jeden Tag neu messen, weil die sich andauernd verändern. Und diese Hormone machen natürlich was mit uns, ne? Die machen diese berühmten Hitzewallungen, die Schlafstörungen, die Stimmungsschwankungen, die Hautveränderungen etc. pp. Und irgendwann, das ist so meistens die Zeit zwischen, naja, so mit 40, 38 oder sowas kann das schon losgehen. Dann ist meistens die heftigste Zeit zwischen 45 und 55. Aber wie gesagt, ganz unterschiedlich. Manche merken es nicht. Und dann, danach kommt dann wirklich, dass die Eierstöcke weitestgehend die Produktion einstellen. Das heißt, dann taucht auch wieder Ruhe auf, ja, da kehrt auch wieder Ruhe ein. Man muss halt irgendwie da durch diese Zeit. Und ich glaube, je mehr Frau weiß, was da eigentlich passiert und was die Hormone machen, desto besser kann man es erkennen und auch behandeln.
Interessant, weil Sie sagten, es geht eher um ein Tanzen der Hormone.
Ja.
Und letztendlich, also das ist, deswegen passt diese Analogie, die Sie eben sagten, auch wie so eine zweite Pubertät. Auch da haben wir eigentlich genau den gleichen Fall. Und die Hormone sind nicht das Problem, sondern wahrscheinlich eher die Verhältnisse und das stark Schwankende.
Ja. Es ist einfach, dass wenn man gerade kein Gestagen hat, dann schläft man eben schlecht, ja. Das ist einfach. Ja, so ein bisschen vielleicht Geduld mit sich auch zu haben und zu sagen, durch die Pubertät bin ich auch gekommen, da hat mir auch keine Hormone gegeben. Mhm,
ja.
Und ich komme da durch und es geht vorbei und dann habe ich wieder eine neue sortierte Situation.
Wobei mit Verlaub wahrscheinlich ist es nicht bei allen so, dass keine Hormone gegeben werden, wenn man sieht, dass dann häufig doch schon in der Pubertät frühzeitig auch eine Antibabypille beispielsweise mit eingesetzt wird.
Ja, aber aus einem anderen Grund, ne? Da will man ja dann eigentlich verhüten. In der Regel.
Im Regelfall, ja, genau.
Aber das fällt mir auf, also wo wir gerade bei der Wahrnehmung der Öffentlichkeit sind, dass im Augenblick die Stimmen da draußen viel lauter sind, die sagen, Leute, nehmt Hormone, ja, da habt ihr ganz viele Vorteile. Und sogar Stimmen, die sagen, neulich hat mir eine ganz bekannte Moderatorin erzählt, die gebe ich nie wieder her, die Hormone. Ja, die nehme ich, bis ich in die Kiste gehe. Und dann denke ich mir, was ist denn da passiert? Da gibt es ein paar, die da draußen sehr laut rumrennen und sagen, ihr müsst Hormone nehmen, damit ihr nicht alt werdet, damit ihr keine Knochenschmerzen bekommt. Das ist alles Bullshit. Die Hormone werden das nicht verhindern, ja, wenn es so sein soll. Und die Ärzte sind eigentlich relativ klar damit und das wundert mich so in der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn ich mir jetzt die letzte große Meta-Analyse im Ärzteblatt veröffentlicht von 2019, hat, ich weiß es nicht, wie viele Studien angeschaut, ja. Und das ist ganz klar, die Ergebnisse sind eigentlich ganz klar und am Ende die Quintessenz dieser Ergebnisse ist zu sagen, Frauen, die starke Wechseljahrsbeschwerden haben, ja, sie können Hormone nehmen und das hilft denen auch. Und die sollten es aber nicht langfristig nehmen, sondern kurz. Wie kurz ist nicht beschrieben, aber ich gehe mal davon aus, man redet hier von 1-2 Jahren, die gänzlich unbedenklich sind. Aber für alle anderen ist es die Naturheilkunde, die gut da durchbringt.
Ja. Und wenn Sie jetzt gerade schon die Naturheilkunde mit ansprechen und vielleicht gucken wir da, auch das ist ja ein Thema bei Ihnen, so erste Hilfe, gerade so in den Wechseljahren. Welche Alternativen gibt es denn? Also wenn wir von den Hormonen weggehen und also da würde medizinisch eingesetzt werden, Gestagene, Östrogene,
genau.
Und Östrogene.
Ja, genau.
Das heißt, man würde einen kontinuierlichen Pegel halten und diese Schwankungen nicht dabei haben. Wie würde Naturheilkunde ansetzen?
Naturheilkunde setzt symptomorientiert an. Ich habe das zusammengestellt in der ersten Hilfebox für die Wechseljahre. Und da sind praktisch die Pflanzen benannt, die es gibt für die verschiedenen Beschwerden. Ne? Also das heißt, ich würde jetzt natürlich ein Schwitzen mit einer anderen Pflanze behandeln als ein trockenes Auge oder eine trockene Schleimhaut. Und ich würde für den Knochenstoffwechsel andere Dinge empfehlen, auch Ernährung spielt da eine große Rolle und Bewegung, sodass ich mich sozusagen, dass ein Punkt ist, stabilisieren kann, ne? Dass ich diesen Alterungsprozessen auch etwas entgegensetze. Und das andere dient dazu, genau diesen Tanz quasi erträglich zu machen, ja, und auch an den entsprechenden Stellen was dagegen zu tun. Und dann gibt es natürlich pflanzliche Hormone, wie vor allen Dingen die Traubensilberkerze, aber auch den sibirischen Rhabarber. Vieles gibt es ja so in Kombination, mit denen ich mich grundsätzlich stützen kann, pflanzlich. Ja, das heißt, ich kann mir eine Pflanzenbasis sozusagen schaffen, mit denen ich da ganz gut durchgehe. Und dann behandle ich die einzelnen Symptome auch noch mit Lebensmitteln oder wieder mit Phytotherapie, mit pflanzlichen Therapien.
Und Sie sagten selbst auch, dass Sie für sich selbst auch das entdeckt haben und mit eingesetzt haben?
Ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel mit Schlafstörungen gut zu tun, eine Zeit lang. Und da gibt es ganz viele Pflanzen, ganz viele interessante Pflanzen, aus denen man sich Tees mischen kann oder eben auch Anwendungen. Herzrasen ist zum Beispiel auch was bei vielen Frauen schon Ende 30 kommt. Die kriegen plötzlich dieses Herzflattern und diese Unruhe. Da gibt es tolle Wickelanwendungen zum Beispiel oder eben auch meistens mit Lavendel. Aber es gibt auch Pflanzen, die das Herz schützen und die es auch beruhigen. Dann hatte ich mit den Stimmungsschwankungen, das heißt, ich habe dann auch mal eine Traubensilberkerze, sibirischen Rhabarber für eine Zeit lang genommen. Ich mache immer mal Kuren, zum Beispiel mit Ashwagandha, das sind eher so stärkende Geschichten. Also es gibt ganz viel, was man machen kann und ich habe fast alles ausprobiert, muss ich sagen. Augentrost ist immer ein Begleiter, zum Beispiel, wenn ich trockene Augen bekomme oder sowas, habe ich das dabei, die Pflanze. Und ja, also ich finde das total irre. Dieser Spruch, gegen alles ist ein Kraut gewachsen, der stimmt eigentlich.
Der stimmt. Und dann sagten Sie symptomorientiert, das heißt in bestimmten Phasen und so ist das ja wahrscheinlich auch aufgebaut. Das Erste-Hilfe-Pack, also wenn mir die Symptome auffallen, was kann ich dann gezielt einsetzen? Gibt es da irgendeine Begrenzung, wie lange das verwendet werden kann, darf?
Ja, das ist ganz interessant. Das wissen nämlich auch die wenigsten. Das war ziemlich viel Recherche, was Rotklee zum Beispiel anbetrifft. Und Soja, das sind ja auch Sachen, diese Flavonoide, die also gießkannenmäßig teilweise gegeben werden. Das stimmt gar nicht. Da gibt es obere Grenzen. Das habe ich auch festgehalten in der ersten Hilfebox für die Wechseljahre. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde das sensationell, wenn jetzt eine neue Generation kommt, die quasi sagt, ich weiß, welche Pflanze sie in welcher Situation anwenden können, weil meine Erfahrung ist, die meisten Ärzte sind damit völlig überfordert. Völlig, ja. Die sagen, ja, probieren Sie es doch mal mit Hormonen, wenn Sie Beschwerden haben oder sowas. Das ist einfach gar nicht notwendig, ja. Wenn ich weiß, ich kann meinen Salbei-Extrakt jeden Morgen trinken und jeden Abend, dann schwitze ich nicht im Meeting. Oder ich esse auch Trockenpflaumen zum Beispiel, weil ich eben von mir aus Knochendichte-Messung war nicht optimal, ja. Und dann mache ich eben ein paar Sachen, was auch Bewegung und Ernährung anbetrifft und so. Dann kann ich mich so cool stützen und mir so gut helfen. Ich muss das nicht machen, wenn ich nicht möchte. Ich sag ja nicht, wer unbedingt Hormone haben will, der soll sie nehmen. Das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung. Aber ich muss es nicht. Und das wissen die wenigsten. Und es wäre toll, wenn jetzt sozusagen eine Generation von Heilpraktikerinnen und so käme, die einfach wissen, was man machen kann.
Und jetzt haben Sie eben auch gesagt, das Spektrum der Naturheilkunde ist groß. Also das waren so Bereiche auch der Phytotherapie. Gibt es noch andere naturheilkundliche Verfahren, die Sie in ihre Erste-Hilfe-Box mit reinpacken würden?
Also was ganz wichtig ist, zum Beispiel, da gibt es eine tolle Studie auch in Einfach heilen mit Natur, ist ein Buch, was ich geschrieben habe, da sind nur Studien zu Naturheilkunde drin. Das fand ich immer sehr wichtig, weil im Grunde, erstens will man ja wissen, funktioniert es wirklich? Zweitens, in welcher Dosis funktioniert es? Und wenn es diese Studien schon gibt, ja, die naturheilkundliche Universitäten gemacht haben, warum sollte man die nicht kennen? Also Einfach heilen mit Natur. Und da ist eine interessante Studie gemacht worden zu Wassertherapien bei Frauen in den Wechseljahren. Okay. Und das ist so interessant, weil die haben den angeboten, verschiedene Sachen, also Schenkelguss, Armbad, Ganzkörperwaschung etc. pp. Und diese Frauen, die wurden dann getrennt in zwei Gruppen. Die einen haben diese Wasseranwendungen gemacht, die eben kurmäßig wegen Wechseljahrsbeschwerden, also es müssen schwere Wechseljahrsbeschwerden gewesen sein, dass es da eine Kur bezahlt wird. Und die einen haben es gemacht, die anderen haben es nicht gemacht. Und die Frauen, die diese Wasseranwendungen gemacht haben, am Anfang sogar zwei, drei am Tag und dann immer weniger. Die haben alle gesagt, wir machen das zu Hause weiter, weil es uns so sensationell geholfen hat. Und die Ergebnisse waren so klar. Das heißt, dieses Training, was das für ein Gefäßsystem bringt und für unseren ganzen Sympathikus-Parasympathikus-Komplex, ja, ist so faszinierend. Wassertherapien, ich bin absoluter Kneipp-Fan. So toll, was das zu bieten hat. Zum Beispiel. Oder aus der Akupunktur. Also wer einen guten Akupunktur- und Neuraltherapeuten kennt oder mit dem zusammenarbeitet, ist Gold wert. Ja, es gibt ganz viele Sachen, wo Störfelder im Weg sind oder einfach in die Energie so runter ist, dass man das sozusagen braucht oder auch ein bisschen lernen kann, selber mit anzuwenden. Aber was auch toll ist, ist Akupressur. Also wenn ich zum Beispiel diesen Herz 7 kenne, einfach am Handgelenk, wenn ich Herzrasen bekomme, dann kann ich damit schon, egal wo ich bin, weil meine zweite Hand habe ich in der Regel dabei, kann ich schon mal was machen. Ja, ich bin dem nicht ausgeliefert.
Den Herz 7, den Punkt, können Sie den beschreiben, weil wir sind ja im Podcast.
Ja, der ist im Handgelenk, wenn ich jetzt auf die Innenfläche meiner Hand gucke, mhm, unter dem kleinen Finger runtergehe, bis zu dieser Beuge praktisch, mhm, wo die Hand endet und ein bisschen ein dicke Daumenbreit drunter auf der Außenseite quasi, mhm, drücken. Mhm. Ungefähr so. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist ja auch egal. Es ist alles im Buch.
Nee, genau, ja,
und
auf jeden Fall.
Und in dem Kartenset. Und es ist einfach wichtig, dass man sowas kennt, weil meine Erfahrung ist, die Patienten sind sehr dankbar. Wenn man denen drei Sachen an die Hand gibt und sagt so, wenn sie wieder Herzrasen haben, dann machen sie A, B, C, dann kommen die damit klar. Weil die direkt was tun können. Wenn die erstmal zum Arzt rennen müssen und im Wartezimmer sitzen mit 10 anderen Leuten, die ihre Krankheitsgeschichten erzählen, dann sind die fertig. Dann ist das Herz viel schlimmer. Ja, also deswegen, ich finde, Naturheilkunde ist sowas, womit man schnell ansetzen kann, schnell helfen kann und die Leute, ja, sich selber helfen können.
Ja. Also wenn ich jetzt schon mal bis hierhin zusammenfasse, die Awareness für dieses Thema insgesamt verändert sich, aber es spielt eine wichtige Rolle. So, das heißt, es ist ein Umbruch und vielleicht auch eine Aufbruchphase, so könnte man es beschreiben. Und die Symptome, die auftreten, ich könnte mir vorstellen, ich bin selbst nicht davon betroffen gerade, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Symptome kommen und man weiß nicht, was passiert, man bekommt keinen Rat, dass das für Unsicherheit sorgt und man sich nicht wohlfühlt. Sondern haben Sie zusammengestellt, sehr klar, was kann ich gezielt gegen die Symptome tun? Und dann können wir besser durch diese Umbruchphase durchgehen und diese Magic Midlife auch erleben, wie würden Sie sagen?
Naja, das Tolle ist natürlich, wenn ich jetzt noch eine Heilpraktikerin oder einen Arzt an meiner Seite habe, der mir dabei hilft, ne? Das ist ja, macht's ja nochmal Empowerment. Ja. Das heißt eigentlich, wenn ich das zusammenschaffe, dann komme ich ganz weit nach vorne. Mhm. Und das Irre an dieser Zeit, an diesem Magic Midlife ist ja auch, wir müssen uns ab jetzt anders kümmern um unseren Körper. Das gilt für die Männer genauso. Die haben ja auch ihren Herzinfarkt gerne mal in der Zeit. Das heißt, unser Körper verändert sich tatsächlich. Aber die Frage ist, steuere ich die ganze Zeit dagegen und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was jetzt alles passiert? Oder sage ich, ja, okay, ich kümmere mich. Das heißt, ein bisschen anders bewegen, ein bisschen anders essen vor allen Dingen, ne? Also weil ansonsten wird man wirklich immer schwabbeliger. Und auch ein bisschen mehr Gefühl für den eigenen Körper entwickeln. Wie kann ich den unterstützen, wenn er Unterstützung braucht? Ich hatte mal eine Yoga-Lehrerin, die hat nicht gesagt, wenn ihr ein kaputtes Knie habt, dann macht er das nicht, sondern die hat gesagt, wenn ihr euch um euer Knie kümmern müsst oder möchtet, dann macht ihr es so und so. Das fand ich interessant als Ansatz. Also irgendwie das auch to embrace, ja, also einfach umarmen, was jetzt einfach nicht mehr so gut läuft und sagen, ich kümmere mich, weil es dann auch oft sehr schnell wieder besser wird.
Wie würden Sie sagen, weil da wollte ich nämlich genau auch mit Ihnen drüber sprechen, wie würden Sie sagen, gelingt es, sich selbst besser zu spüren? Also ich finde den Ansatz, den Sie gerade sagten mit der Yoga-Lehrerin, das klingt sehr gut, weil es dreht das Ganze etwas um. Es ist nicht, da ist das Problem, klammer das mal aus, sondern auch achtsamer und auch die Selbstfürsorge da mitzunehmen. Wie kann man das gerade in dieser Phase besser integrieren?
Ja, vielleicht hilft uns diese Lebensphase, weil wenn wir jetzt mal auf diese Zufriedenheitskurve gucken, die ja mit 43 ganz weit unten ist, also mit 43 sind wir sozusagen im Durchschnitt am unzufriedensten im Leben, da liegt das ja daran, dass wir kleine Kinder haben, dass wir ein Haus abbezahlen müssen, dass wir im Job voll gefordert sind und so weiter geht's, ne? Das heißt, wer jetzt diese perimenopausalen Geschichten hat mit 40 oder sowas, der hat echt ein Problem, weil er ist da mittendrin. Sozusagen am Ende der Wechseljahre, wenn man dann eben eher 55 oder so ist, dann kommt ja auch oft wieder ein bisschen Zeit. Ja, nicht immer. Manchmal muss man auch die Eltern pflegen und es geht nochmal richtig rum. Aber diese Zeit auch zu nutzen und zu sagen, ja, jetzt mache ich endlich mal das, was ich schon immer mal machen wollte. Ja, ich verabrede mich mit meinen Freunden und dann gehen wir eben walken. Oder weiß ich was, geh mal auf Kur und mach da mal wirklich Fango oder Naturheilkunde oder ich mach mal endlich Ayurveda oder was auch immer, etwas, was mir wirklich gut tut. Ich lerne etwas, ich eigne mir das an, ich setze mich mit dem Thema Ernährung auseinander. Ich kann ja auch Spaß machen und dann gelingt es auch, sich anders wahrzunehmen, weil wer einmal zulassen konnte, den Kopfschmerz wirklich zu spüren und dann zu merken, okay, was hilft mir denn jetzt? Wie ist das jetzt, wenn ich am Lavendel rieche oder an einem Minzöl oder wenn ich die Auflage mache oder den Punkt drücke oder so, dann trainiert man natürlich auch ein gewisses Gefühl für den eigenen Körper.
Sie haben gerade diese U-Kurve angesprochen. Vielleicht können Sie uns hier nochmal dran teilhaben lassen.
Das ist die U-Kurve der Zufriedenheit. Und die wird beschrieben in Magic Midlife, oder da habe ich die beschrieben, weil die so spannend ist. Man würde ja denken, dass man so mit 40 voll im Leben steht und alles ist super und noch keine Gebrechen und alles ist schick. Ist aber so nicht von der Wahrnehmung her, sondern wenn Menschen, und das ist eine weltweite Untersuchung gewesen, befragt werden, dann sind sie genau mit 42,9 Jahren ziemlich weit unten, ganz unten. Ja, und die Männer, die rauschen noch schneller in diese Zeit rein und kommen aber auch wieder ein bisschen schneller raus, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sie unabhängiger sind oder auch finanziell besser gestellt. So wird es erklärt. Vielleicht schwanken bei denen oder tanzen auch nicht die Hormone so lange rum. Jedenfalls ist das eine Zeit, in der es einem in der Regel gar nicht so toll geht, wie man das erwartet hätte. Bei mir ging das ähnlich. Also ich muss sagen, das war so anstrengend. Wir hatten ja 3 kleine Kinder zu der Zeit. Und das Schöne ist, dass es danach aufwärts geht. Das heißt, ist es auch die gute Nachricht des Magic Midlife. Es geht aufwärts ab 43. Wir werden immer zufriedener und das geht sogar, bis wir ungefähr über 80 sind. Das ist ganz interessant, weil wir adaptieren auch zu diesen Gebrechen oder was da vielleicht an Einschränkungen ist. Wir werden trotzdem zufriedener. Das heißt, es liegt ja eigentlich eine ganz coole Zeit jetzt vor uns und die gut zu gestalten mit ein bisschen Selbstfürsorge, aber eben auch neuen Zielen, vielleicht mehr machen, was das Herz möchte. Da genau das dauert, das ist mir ein Anliegen.
Haben Sie da konkrete Tipps, wie man die, ich sag mal wirklich, die Lebensfreude auch neu entdecken kann oder weiter aufbauen kann?
Ja, also das Erste ist ja, dass wir in der Gesellschaft das Alter immer nur mit Negativen verbinden. Ja, für uns ist ja Alter Gebrechen und Verlust und bla bla bla. Ist ja nicht so, fühlt sich auch gar nicht so an, kann ich ja mittlerweile selber mitreden. Und also erstmal sich nicht so zu beeindrucken zu lassen von dem, was so die Gesellschaft sagt. Und wenn die dann so sagen, ja, als Frau wird man ja unsichtbar oder sowas. Ja, mein Gott, erstens zieht man sich einen pinken Pulli an, dann ist man nicht mehr unsichtbar. Oder man sagt sich auch, ist mir doch egal, wenn hier nicht jeder Typ meinetwegen jetzt gegen eine Lampe läuft, ja, wie früher, ist doch egal. Ich mache, was ich will und es ist mir wichtiger als das, was alle Leute immer so denken. Und auch überhaupt sich loszumachen ein bisschen von dem, was andere von einem erwarten und denken, sondern mehr zu machen, was man selber möchte. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge. Und in Magic Midlife habe ich im Grunde 7 Weichenstellungen so rausgearbeitet. Ja, das sind körperliche Sachen, das ist was die Ernährung anbetrifft. Das ist aber auch vielleicht auch so ein bisschen Richtung Spiritualität. Das ist ja schon auch so wieder so ein schwieriges Wort in Deutschland. Aber es geht einfach nur darum, dass ich so, ja, mich vielleicht ein bisschen öffne dafür, dass ich hier nicht so ganz alleine unterwegs bin und dass das, was ich so im Leben tue, nicht nur ganz alleine in meinem Kopf entstanden ist, sondern dass es schon allein aus meiner Familiengeschichte herauskommt und vielleicht sogar noch ganz andere Wurzeln hat. Es ist so ein Weg zurück zur Natur, das finde ich ganz wichtig, weil uns das extrem stützen kann, ja, und nicht nur im medizinischen Sinne, sondern auch eben wirklich im Sinne von Lebensstilführung, dann ganz viel Haltungsfragen, ja, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um, wie bewerte ich, muss ich überhaupt bewerten? Und und dann hole ich mir ein Portfolio quasi von Sachen an die Hand, mit denen ich mich selber behandeln kann. Also da gibt es ganz viele Wege, wie man sich da durchaus sehr gut stärken kann und dann eben gestärkt aus dieser Lebensmitte geht.
An der Stelle ein kurzer Exkurs, weil Sie haben es eben auch angesprochen, Männer und Wechseljahre, und zwar nicht in der Begleitung der Partnerin. Sie haben selbst eben auch gesagt, auch Männer haben Wechseljahre. Wie sieht das aus? Wie unterscheidet sich das? Und haben die auch ein Magic Midlife? Also Sie haben es gesagt, die rauschen auch runter, aber kommen die genauso gut wieder raus und können die auch genauso davon profitieren?
Ja, bei denen geht es irgendwie schneller, dieses Ganze. Das ist ein bisschen wie im Zeitraffer. Aber die gehen noch tiefer. Also bei diesen Umfragen kam raus, dass die Männer ungefähr mit diesen 43 Jahren noch unzufriedener sind. Wir sagen immer Midlife Crisis mit 50, aber das stimmt auch, glaube ich, nicht mehr so. Das trifft auch viele jetzt schon früher. Die sich aber wieder schneller fangen. Das weiß man nicht, worum es geht, aber Erklärmodelle wären eben, dass bei uns die Hormone natürlich länger tanzen. Die haben diesen Knick ein bisschen schärfer, aber es scheint eher so ein mentaler Knick zu sein, weil bei Männern fallen ja eigentlich die Hormone so ab 30 langsam und ganz konsequent ab über viele, viele Jahre. Manche haben damit auch ganz schön zu tun, gehören dann wirklich auch sozusagen zum Andrologen. Aber bei den meisten ist es mehr so ein, diese Sinnfrage, glaube ich, die da kommt. Sozusagen, okay, ich merke jetzt, ich werde älter. Habe ich das alles bis jetzt so gestaltet, wie ich das eigentlich will? Oder was will ich denn jetzt noch vom Leben? Und irgendwie sind Männer da scheinbar ein bisschen kompromissloser, wenn die sich diese Frage stellen. Ja, die schmeißen auch schneller alles hin. Vielleicht fühlen sie sich auch nicht so viel Zuständigkeit. Aber das sind natürlich jetzt Allgemeinplätze, ja. Weil manche Männer sind natürlich ganz anders. Aber es ist definitiv, geht bei denen auch ein Tanz der Hormone ganz gut ab zu einem gewissen Zeitpunkt oder zumindest der emotionalen Schwingungen. Die Pubertät erwischt sie auch sozusagen, die zweite. Aber ja, und Erklärmodell, warum sie schneller rausgehen, ist eben doch diese Unabhängigkeit, ne? Dass sie oft nicht verantwortlich sind für die Pflege der Eltern, für die Pflege der Kinder, dass sie finanziell unabhängiger sind und dann eher mal machen können, was sie wollen und sich dann rote Turnschuhe oder einen gelben Porsche kaufen. Auch so ein Plagiat, aber ja, irgendwas ist dran, ein bisschen was.
Das scheint so. Jetzt haben Sie eben, kommen wir da wieder hin zurück, mehr Lebensfreude, aus dem Tal rauskommen. Mhm. Und Sie haben schon gesagt, also es gibt verschiedene Bereiche, die wichtig sind. Und da würde ich gerne mit Ihnen drauf schauen. Rund um Lebensstilthemen und so Fokusthemen, Sie haben es auch schon angesprochen, Ernährung und Bewegung, das Ganze auch in Balance zu bringen. Wie, und das ist ja immer auch so, vielleicht auch so eine Art Platzhalter, den man immer hört, der Stoffwechsel verändert sich. Wie verändert sich denn der Stoffwechsel und was heißt das unter Umständen für unsere Ernährung in der Zeit des Magic Midlife, wo wir uns vielleicht irgendetwas nochmal fokussierter darauf achten müssen? Wie würden Sie das beschreiben?
Also bei den Recherchen war ich eigentlich relativ erstaunt darüber, dass der weibliche Körper insbesondere eigentlich schon ab 30 abbaut bzw. umbaut. Das heißt, was in uns passiert, ist, dass wir Muskel in Fett umbauen. Und da geht es am Anfang immer nur um 1-2 Kilo sozusagen pro Jahrzehnt. Aber das macht ja schon ganz schön was aus. Wenn ich dann 50 bin, ja, habe ich da schon ein paar Kilo Fett mehr und Muskel weniger. Der Muskel verbrennt aber eigentlich Energie. Das heißt, tatsächlich geht der Energiebedarf runter. Und das wird auch nochmal beschleunigt, wenn dann die Hormone deutlich abfallen. Das heißt, ich habe so was ganz Fieses in mir, ne? Also mein Körper baut um und zwar nicht zu meinem Vorteil, sondern zu meinem Nachteil. Und ich finde, das merkt man daran. Ich habe mich auch mal selber gefragt, was ist denn eigentlich los? Weil auf der Waage war ich lange Zeit gleich. Aber es hat mich anders angefasst, weil eben tatsächlich, man wird irgendwie schwabbeliger, da mehr Fett plötzlich ist, wo früher Muskel war. Und jetzt ist es natürlich eine Entscheidung, ne, zu sagen, ja, gucke ich mir das einfach an, so ist der Lauf der Dinge, kann man sich ja auch für entscheiden. Oder eben sagen, nee, scheiße, ich muss da irgendwie gegenhalten, weil so gefalle ich mir nicht. Oder ich will auch noch lange fit sein. Und dann kommen eben zwei Aspekte da wieder stärker ins Gewicht. Und das eine ist Bewegung, weil ich komme da nicht so ganz drum rum. Und es gibt ein ganz lustiges Kapitel in dem Buch Magic Midlife, wo ich mit meiner Freundin dann versucht habe, wir sind zum Jazz-Tanz gegangen und zum Ballett. Wir haben so abgelost, es war so peinlich, es war aber irgendwie total lustig auch, weil ich gar nicht gemerkt habe, wie ich mich so verändert habe über die letzten 20 Jahre. Irgendwie hat mir da so, ich weiß nicht, war so beschäftigt, mir hat so ein bisschen der Blick dafür gefehlt. Ich war früher immer sehr sportlich und plötzlich denke ich, wow, ja, kriegst ja gar nicht mehr das Bein hoch. Was ist denn hier passiert? Also da sich zu entscheiden, vielleicht auch mit Freundinnen zusammen gegenzuhalten, sich zu bewegen, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen oder eben tatsächlich auch ein bisschen Krafttraining zu machen. Das nützt natürlich, weil dann geht der Stoffwechsel wieder hoch und ich kann auch mehr essen, so als Pragmatiker. Und die andere Schiene ist die Ernährung, weil ich brauche plötzlich mehr Nährstoffe. Ich brauche andere Sachen. Also ich brauche viel Eiweiß. Weil je älter ich werde, desto mehr Eiweiß brauche ich. Aber ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich finde, die Zeiten, dass wir viel Tiere essen können, sind vorbei. Wir können auch leider nicht mehr viel Fisch essen. Ja, weil man diese ganzen, solange wir es nicht auf die Reihe bringen, in diesem Land unsere Tiere gescheit zu halten, ja, oder nachzuzüchten oder auch eine andere Qualität zu produzieren, ist es einfach schwierig, ja. Und dann muss ich lernen, diese Eiweiße aus Pflanzen zu bekommen, eben mehr Hülsenfrüchte einzubauen, überhaupt mehr mit Kräutern zu kochen, die ja ganz viele interessante Wirkstoffe haben und mehr Gewürze zu verwenden als Salz. Und also es sind so viele Schichtungen, zu einem wirklich gesünderen Lebensstil, wenn ich das hinbringe, so dass ich merke, wow, das schmeckt ja auch noch total gut. Ja, ich kann heute gar nicht mehr verstehen, dass ich früher Kartoffeln so gegessen habe, weil eine Rosmarinkartoffel ist ja 10-mal besser. Und wenn ich das sozusagen mir aneignen kann und so ein Rezept nach dem anderen leicht verändere und anders esse, dann habe ich natürlich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe mehr Nährstoffe und ich habe weniger Fett und Mist im Essen. Und dann schaffe ich es auch, mich zu ernähren, ohne immer dicker zu werden.
Das heißt auch, also das Selbstkochen zubereiten sehen Sie auch als einen wichtigen Faktor. Ich meine, dann ist ja Essen am Ende auch, ich hatte das kürzlich auch hier in einer Episode, wo wir so Food-Ernährungstrends besprochen haben. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, weil indem wir auch darüber gesprochen haben, dass Ernährung das eine, also das ist, ich sag mal so, diese medizinische Perspektive, okay, es geht um diese Makronährstoffe und diese Mikronährstoffe. Aber Essen selbst natürlich den sozialen, kulturellen Aspekt auch mitnimmt. Ja. Und zurückführen natürlich auch zu sagen, Selbstfürsorge. Also Essen heißt, ich sorge für mich. Und dementsprechend ja auch die Zubereitung gehört sicherlich auch mit dazu.
Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Also wenn ich selbst koche, dann weiß ich, was ich esse.
Ja.
In dem Moment, wo ich Fastfood habe, weiß ich, dass ich mir schade. Das kann man einfach so klar zusammenfassen, ja. Und wenn ich essen gehe, habe ich natürlich meistens was sehr Hochkalorisches. Ich finde es zwar toll, aber es schmeckt dann auch, ja. Aber eigentlich ist der Schlüssel natürlich, das selbst zuzubereiten. Aber jetzt muss ich dann irgendwie lernen, dass das schnell geht, ja, und dass ich so das machen kann, dass ich dann vielleicht auch was vorkoche, was ich mir dann eher nochmal auftaue, wenn ich jetzt nicht jeden Tag frisch kochen will. Und dass ich vielleicht, wenn ich einen Snack brauche, eben zur Tomate mit dem Hummus greife und nicht zum Chips oder so. Oder wenn ich Chips esse, dass ich dann Apfelchips esse, weil es da eine interessante Studie gibt, dass man damit sogar abnehmen kann, selbst wenn man sie zusätzlich isst. Ne? War auch bei Frauen über den Wechseljahren, nach den Wechseljahren sogar, also ab Wechseljahre, dass die mit Apfelchips abgenommen haben. Und es gibt so viele interessante Sachen. Das sind alles so kleine Tricks und Kniffe.
Tricks und Kniffe,
ja. Ja, und wenn ich die kenne, dann kann ich das anders gestalten. Aber wenn ich sie nicht kenne, und dann wird es halt schwierig. Deswegen bin ich ja so ein Vertreter von diesen ganzen 7-Minuten-Büchern, die ich da geschrieben habe. Das sind immer so Kleinigkeiten, die ich jeden Tag ändern kann, womit ich immer gesünder werde, ohne dass ich mir da ein Bein ausreiße.
Und kleine Veränderungen wirken letztendlich mit quasi den größten Erfolg, vor allen Dingen dann, wenn sie sich als Routine wirklich auch integrieren lassen. Das ist, glaube ich, das Problem, wenn die Konzepte zu komplex sind und man nachher sagt, ja, wie soll ich das umsetzen, dann lasse ich es lieber gleich. Also so diese kleinen Veränderungen sind sehr spannend.
Auch realistische Ziele. Ja, also zu sagen, okay, jetzt, wenn ich jetzt in den Wechseljahren bin, zum Beispiel, ich merke, ich werde dicker oder schwabbeliger oder so, dann versuche ich mal das Gewicht zu halten, aber ich sorge für einen gewissen Umbau, ja, oder ich versuche, ich finde das immer so faszinierend, so viele Leute sagen zu mir, ja, ich mache ja auch Online-Sprechstunden, Knieschmerzen oder sowas. Die meisten, wenn ich sage, sie nehmen Sie doch bitte mal 2 Teelöffel Kurkuma am Tag. Sie können sich auch für Ingwer entscheiden, dann überschreiten Sie aber bitte nicht die Dosis, ne? 2 Teelöffel. Die meisten sagen, boah, meine Knieschmerzen sind weg. Ja, das ist so irre, weil die haben das natürlich nicht in einem fortgeschrittenen Stadium. Und selbst wenn dann hilft es, sondern die sind am Anfang. Und es sind so diese, das sind dann entzündungshemmende Geschichten. Und es gibt so viel, was wir machen können durch Ernährung. Das ist faszinierend.
Gibt es da noch andere, weil Sie haben es eben auch angesprochen, auch andere, also nährstoffreiche Kost ist klar, dann beziehen wir uns auf die Makronährstoffgruppe, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate. Mikronährstoffe noch gezielt, die Sie mit einsetzen würden, wo man, also ich denke jetzt, wenn ich so biochemisch reinblicke in irgendwelche, also Steroidhormonbildungen, B-Vitamine, Magnesium, Zink, Kupfer, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, okay, das wäre schon unterstützend hilfreich? Ich meine, hemmt jetzt auch nicht den Hormontanz, aber gibt es da irgendetwas?
Da gibt es bestimmt ganz viel. Ne? Also ich gehe ja auch auf viele Kongresse, wo auch die Pilze sind ja sehr en vogue zurzeit und Mikronährstoffe. Ich war zufällig zu Gast, habe hospitiert in der Naturheilkundeklinik in Essen, als sie mir erzählt haben von einer großen Studie, wo eben Mikronährstoffe getestet wurden. Und die waren enttäuscht davon. Die haben gesagt, das ist auch zu kurz gedacht, ja, dem Körper so kleine Dinge da zu geben, also die so eingebaut werden, die ja keine eigene Energie haben, wie jetzt ein Homöopathikum. Das ist zu kurz gedacht. Und die Naturheilkunde hat ja dazu sowieso die Haltung, dass ich quasi Reiztherapien setzen kann. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, mir fehlt substanziell etwas, dann kann ich das ergänzend versuchen, aber ich mache das 3 Wochen und dann lasse ich es wieder weg. Immer praktisch wie so ein Impuls, ja. und wichtig, nicht durchgehend nehmen. Ich habe so viele Freunde, wenn ich zu denen komme, dann denke ich, was ist denn hier los? Da steht die ganze Küche, ist eine Batterie von Nahrungsergänzungsmitteln, ja. Wo ich sage, naja, so funktioniert es eben nicht. Sondern wenn, dann gezielt, zeitweise ergänzen, am besten mit vorher Kontrolle. Das wäre meine Haltung dazu. Ja,
sehr gut. Vielen Dank für die Einordnung. Ich hatte jetzt eben schon gesagt, so Lebensstil, lassen Sie uns auf Bewegung nochmal schauen. Sie haben gesagt, Umbauprozesse, die sowieso stattfinden, getriggert durch hormonelle Veränderungen, alles, was in dieser zweiten Pubertät quasi mit stattfindet. Wenn Sie Bewegung empfehlen würden, was ist das, wo Frauen besonders von profitieren würden? Gerade so bei den Themen Erschöpfung oder auch Schlafproblemen.
Also Bewegung ist ein Allheilmittel. Ne? Dass, wenn man sich die Studienlage dazu anguckt, das ist ja unglaublich. Das ist ja so ähnlich wie Sauna, ja, wo man sagt, die Sauna ist ja die Apotheke des finnischen Mannes und des kleinen Mannes quasi, sagen die Finnen. Und Bewegung macht so viel in unserem Körper, weil es nicht nur gänzlich das Blut fließen lässt, nicht nur in unseren Muskeln, sondern eben auch in unseren Organen, in unserem Gehirn, sondern es macht auch Hormonimpulse, ja. Und was ich halt immer toll finde, die fragen ja nach meiner Empfehlung, ist eigentlich einen Hund anschaffen, weil der geht immer raus, bei jedem Wind und Wetter muss der raus und das tut uns gut. Das ist nämlich auch eine Form von Abhärtung und es ist eine Form von Verbundenheit zur Natur, die wir entwickeln können und es ist meiner Meinung nach das beste Achtsamkeitstraining. Ja, und da geht es nicht darum, jeder, der gut entspannen kann mit Joggen, gerne weiter so, aber die meisten Menschen müssen einfach mal raus und mal durchatmen, ein bisschen Sonne auf der Haut spüren oder eben auch einen Regen. Und das ist auch was, was uns erdet, auch mal die Füße zu spüren und sich mal einfach die Vogelgeräusche, es gibt so eine interessante Untersuchung dazu, wenn wir die Vogelgeräusche hören, dann heißt es bei uns, aha, bei den gefiederten Freunden sozusagen ist alles in Ordnung, bei uns ist auch keine Gefahr. Und das ist was, was ganz subtil unten drunter wirkt. Das heißt, Leute auch mit Angststörung raus in die Natur, an die frische Luft und eben wirklich Naturverbindung suchen. Mhm. Und das wäre mein Trick. Und dann denke ich, dass wir eigentlich um Krafttraining in irgendeiner Art nicht rumkommen. Und der eine geht in den Garten und werkelt da. Und der nächste, also es geht einfach nur, dass wir uns bewusst machen, wir müssen irgendwas tun, damit wir auch aufrecht bleiben und damit die Muskeln gestärkt sind. Weil sonst kommt es immer zu den Sehnenabrissen und dann tun die Knie weh. Die Knie tun ja nicht weh. Die Leute sagen immer zu mir, ja, da reibt der Knochen auf dem Knochen und der Knorpel ist weg und das bringt alles nichts. Nee, meistens ist es nicht so und es gibt ganz viele Leute, die haben das tatsächlich so in den Röntgenbildern und dann haben die aber gar keine Beschwerden, weil eine gute Muskulatur drumherum stützt das und hält das Gelenk offen, dass es dann wieder durchspült werden kann. Das heißt, wenn ich mich bewege und wenn ich das gezielt mache, auch noch vielleicht ein paar Übungen, dann kann ich wieder so viel stützen in meinem Körper, was eigentlich nicht an der richtigen Stelle ist oder was nicht gut läuft. Und das finde ich einfach wichtig. Ja, es ist wirklich ein Allheilmittel oder für vieles, vieles sehr gut.
Liebe Frau Dr. Rubin, abschließend noch mal so ein paar Impulse. Ich habe noch mal so zwei Fragen in die Richtung mitgebracht. Wenn Sie drei Empfehlungen aussprechen dürften, die Frauen direkt umsetzen können, vielleicht auch zusammenfassend aus unserem Gespräch, welche wären das, was Sie auf jeden Fall mitgeben würden?
Also ich glaube, das Wichtigste ist die Haltung. Nicht zu sagen, boah, ab jetzt baue ich nur noch ab, sondern zu sagen, nee, das ist eine Chance, diese Zeit, diese zweite Pubertät ist eine Chance, noch mal zu gucken, was will mein Herz? Wie kann ich mich selber stützen? Wie gehe ich dadurch gut durch? Und was mache ich mit dieser Zeit, die mir verbleibt, weil die echt toll ist? Waren das jetzt schon drei?
Wir lassen das gerne so stehen. Es muss auch nicht überfrachtet sein. Es war nur als Überlegung. Was möchten Sie Frauen mitgeben, die sich gerade und jetzt wirklich, wenn sie vielleicht jetzt auch gerade zuhören, überfordert oder alleine fühlen?
Es ist gut, wenn man eine Heilpraktikerin, einen Arzt hat oder sowas, der einen begleitet in der Zeit. Ich glaube, Hormone sollten denen vorbehalten bleiben, die wirklich sehr schwere Beschwerden haben. Alle anderen kommen mit Naturheilkunde gut durch. Ja, da kann man sich sehr gut selber helfen. Manchmal braucht man eben nochmal einen Therapeuten, der an bestimmten Stellen unterstützt. Meistens nicht. Ja, und die vielen Pflanzen, die es da draußen gibt, kann man sehr gut selber nehmen oder eben anwenden. Und das wäre eben auch mein großer Wunsch, ja, an alle, die jetzt später mal heilen werden, dass die sagen, ja Mensch, ich eigne mir das an und ich kenne das für meine Patienten, weil davon brauchen wir eindeutig mehr. Und vielleicht nochmal einen Satz zu den bioidentischen Hormonen. Die haben ja eigentlich ausgelöst, dass es im Augenblick so eine Hormonwelle gibt, ne, dass alle denken, das ist so unbedenklich. Die Meta-Analyse, die ich zitiert habe, die im Ärzteblatt war, die hat eigentlich gesagt, diese Lage ist sehr klar. Diese bioidentischen Hormone haben ja die synthetischen abgelöst weitestgehend. Also das ist das typisch dieses Gel, ne? Östrogen, Gel, Gestagene sind ja eigentlich so geblieben, wie wir sie immer hatten. Und dass die besser verträglich sind, sie sind leichter anzuwenden, aber sie haben die gleichen Nebenwirkungen. Das heißt, einfach nur mal, das Risiko ist nicht so, dass man sagt, jeder kriegt dann Brustkrebs, das ist totaler Blödsinn, sondern man muss einfach wissen, wir sind ja sowieso schon jede siebte, achte Frau bekommt das und dann ist es nochmal ein Ticken mehr drauf. Das heißt, einfach aufpassen, wenn ich das in der Familie habe, auch Herzinfarkt, Schlaganfall, das sind alles so typische Sachen, wo das Risiko steigt. Und das kann jeder nachlesen, das ist kein Geheimnis und ich finde es einfach wichtig, dass man das richtig einordnet. Und dann braucht es auch gute Behandler. Ja? Man muss auch sagen, für bioidentische Hormone ist es ein bisschen komplizierter als die anderen Hormone. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, der sich gut damit auskennt und dann gucke ich, brauche ich das? Und dann mal nach zwei Jahren, nach einem Jahr mal gucken, brauche ich die denn wirklich noch, die Hormone? Oder brauche ich die gar nicht mehr? Ja, das finde ich auch so wichtig.
Wechseljahre, Aufbruch in eine neue Zeit, so könnte man sagen, das Magic Midlife. Liebe Frau Dr. Rubin, vielen herzlichen Dank. Ich würde Sie wirklich beschreiben als für mich ehrlicherweise so Paradeärztin, Medizinerin. Sie erklären die Dinge sehr verständlich. Das macht sehr viel Freude, Ihnen zuzuhören.
Schön.
Und ich halte auch fest, Natur heilt. Also haben wir viel drüber gesprochen. Genau. Viele tolle, spannende Ansätze. Toll, wie Sie es einordnen, auch mit wissenschaftlichem Bezug.
Ja, und wer dazu mehr hören will, kann ja auch mal reinhören. Gibt es da nicht auch was Natürliches, Frau Dr. Rubin?
Und das wäre genau meine Empfehlung jetzt auch. Ihr eigener Podcast mit zu benennen, Erste Hilfe für die Wechseljahre, Magic Midlife, ihre Bücher und viele weitere Bücher, also sollte man sich unbedingt anschauen und unbedingt besorgen, weil ich glaube, es sind sehr, sehr viele wertvolle Informationen für, glaube, ganz unterschiedliche Lebensphasen mit dabei.
Genau, und auch für alle, die heilen wollen. Das war nämlich schon bei der Sendung so, dass ganz viele Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker und so das immer geschaut haben, Osteopathen etc., weil da ist einfach, darum geht es ja, dass wir alle dieses Wissen haben und weitergeben.
Eine schöne Mission, die Sie da haben.
Ja, finde ich auch.
Vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Podcast. Danke, dass Sie da waren.
Tschüss, alles Gute für alle.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.